Bitte schlagt in euren Bibeln den Römerbrief auf, Kapitel 4. Wir lesen die Verse 1 bis 5. Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Soweit hat unsere Gemeinde den Römerbrief betrachtet. Eine bunte Gemeinde, die dort war, aus Juden und Heidenchristen, also Judenchristen, die im Judentum aufgewachsen sind und dann an den Glauben an Jesus bekundet haben. Und Paulus nutzt den Brief, um ihnen nochmal das Evangelium deutlich vor Augen zu malen und den Glauben, die Rettung, die sie durch Christus alleine haben. Dieses freie Angebot der Gnade und die Notwendigkeit für diese Vergebung. Und in Kapitel 4 geht es nun weiter, in diesem Abschnitt, dieser Abhandlung über die Rettung aus Glauben. Und ich möchte euch sagen, habt Acht, wenn wir Gottes heiliges Wort lesen. Römer 4, Abvers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Lass uns beten. Herr, dein Wort ist besser als Gold, sogar fein Gold, und es ist süßer als Honig. Und wenn wir den heutigen Abschnitt nun betrachten und daran erinnert werden, was freie Gnade wirklich bedeutet, bitten wir, dass du uns hilfst, erneut Jesus aufzunehmen und all die Vergebung, die uns in ihm dargeboten ist, durch den Glauben. Bitte regiere über uns. Gib uns aufmerksame Gedanken und offene Herzen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Rechtfertigung, das ist das Thema, um das Paulus hier in diesem Abschnitt kreist. Und wenn du nicht regulär bei uns bist oder mit der Sprache, der Bezeichnung Rechtfertigung nicht vertraut bist, dann lass mich dir eine einfache Antwort geben aus dem Westminster Katechismus. Was ist Rechtfertigung? Da steht, Rechtfertigung ist ein Akt von Gottes freier Gnade. Also es ist etwas, das Gott tut, nicht was wir tun. Es geht nicht darum, was wir tun. Rechtfertigung ist ein Akt von Gottes freier Gnade, wodurch er alle unsere Sünden vergibt. Das sagt Gott zu dir. Du bist nicht länger schuldig und verdienst nicht länger Bestrafung für die Dinge, die du getan hast, die falsch waren oder die du nicht getan hast, die du hättest tun sollen. Es geht weiter. Wodurch er all unsere Sünden vergibt und uns als gerecht in seiner Sicht annimmt. Das heißt, Gott blickt nun auf uns und er sagt nicht mehr schuldig, sondern er sagt gerecht. Er sieht uns als heilig an, als hätten wir jeden Buchstaben des Gesetzes erfüllt. Aber es geht weiter. Und der Katechismus sagt uns, dass er uns nicht nur als gerecht in seiner Sicht annimmt, sondern dass allein wegen der Gerechtigkeit Christi, die uns angerechnet wird und die durch Glauben allein empfangen wird. Wie werden wir gerecht? Wie können wir als unschuldig bezeichnet werden? Wie können wir vor ihm angenommen werden? Indem er uns die Gerechtigkeit gibt, den Gehorsam und die Heiligkeit von Jesus. Und er gibt uns auch diese Versöhnung, die durch den Tod Christi geschehen ist, dass all unsere Sünden in der Person Christi bestraft wurden. Und das alles bekommt eine Person, wenn sie einfach nur an Jesus glaubt. Die Rechtfertigung. Und wenn einer von euch sich vielleicht fragt, ist das wichtig? Ist das wichtig genug, dass Paulus hier so lange darüber redet? Und dass es überhaupt in den 66 Büchern der Bibel steht? Und Paulus zeigt uns, dass das in den 66 Büchern durchgehend ein Thema ist. Es ist im Herzen dieser Bibel sogar. Der Kern des christlichen Glaubens, dass ein Mann, eine Frau oder ein Kind gerecht wird und versöhnt mit Gott wird, einfach durch den Glauben an Jesus Christus. Wie wir das heute Morgen also nochmal betrachten, da möchte ich uns zwei Dinge zeigen. Den dritten Punkt werde ich nächste Woche sagen. Ich denke nicht, dass ich das heute Morgen schaffe. Aber der erste Punkt heute, den ich im Abschnitt euch zeigen will, ist eine Lehre, die in der Schrift begründet ist. Eine Lehre, die in der Schrift begründet ist. Das zweite möchte ich euch zeigen, die Falschheit eines stolzen Werkes. Die Falschheit eines stolzen Werkes. Und das dritte, nächste Woche, Glaube ist in sich kein Werk. Der Glaube ist in sich kein Werk. Wie wir also nun zu Kapitel 4 kommen, möchte ich euch daran erinnern, an wen Paulus seine Worte richtet. Er schreibt an eine multikulturelle Gemeinde, nicht völlig anders als unsere. Wenn du heute Morgen hier bist, dann weißt du es vielleicht nicht. Aber es sind zumindest mehr als 10 Nationen hier vorhanden heute Morgen. Paulus weiß, an wen er schreibt. Es sind viele seiner Hörer und Leser sind nicht nur heidnische Christen aus einem römischen Hintergrund oder einem gallischen oder Iberier oder griechisch, sondern er spricht auch zu jüdischen Christen, die in einem jüdischen Haushalt aufgewachsen sind, in die die Synagoge besucht haben und die ganzen Festlichkeiten der Juden erlebt haben. Beschnitten, Bar Mitzwa, alles. Die ersten 5 Bücher der Bibel wahrscheinlich auswendig können und die Psalmen auch singen, ebenfalls auswendig. Und hier bemüht er sich, deutlich zu machen, dass die Rechtfertigung allein aus Glauben ist. Er hat das immer und immer und immer wiederholt. Von Kapitel 1 an bis jetzt, zu dem Abschnitt, wo wir heute sind. Und Paulus möchte deutlich machen, das, was er lehrt, ist nicht neu. In Kapitel 1, Vers 2 sagt er aus dem Propheten. Verheißen hat in den Schriften durch die Propheten. Und auch in Kapitel 3, Vers 21 sagt er das nochmal, dass die Gerechtigkeit, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Paulus sagt, dass diese Lehre in der Schrift begründet ist. Sie ist nicht neu. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das versteht heute Morgen. Bei der Lehre ist es wie bei einem guten Wein. Sie ist besser, wenn sie alt ist. Diese Lehre ist nicht etwas, wo Paulus sagt, das ist eine gute Idee, sondern es ist eine Lehre, die tief gegründet ist in der Autorität sogar vor der Zeit. In Gott selbst begründet. Und in Vers 1 weist Paulus die Leser auf Abraham hin. Abraham! Es gibt, als gäbe es keine anderen Figuren in der Bibel, die größer auf Juden Eindruck macht als Abraham. Er ist größer als die Propheten. Er ist größer als Mose. Er ist der Vater jedes Juden. Und so ist das in Vers 1 der Punkt, wo er hinweist. Er stellt die Frage, was sollen wir dann sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Seht ihr, das ist eine persönliche Anfrage. Als würde er wissen, dass die Leser seines Briefes, die Leute in der Gemeinde in Rom, die Judenchristen, würden fragen, ist Abraham anders errettet worden durch die Werke oder durch den Glauben an Jesus? Und Paulus sagt, gehen wir da mal direkt drauf ein. Ganz bestimmt. Wir gehen zu Abraham, wir stellen die Frage und gehen biblisch durch. Und zwar gemeinsam. Als würde er sagen, lasst uns diese Lehre mal auf die Probe stellen, bezüglich Abraham. Und dann, wenn ihr etwas weiter runtergeht, in Vers 2, Paulus beantwortet die Frage hier. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Und in Vers 3 sagt er, beantwortet er die Frage mit der Schrift. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham glaubte Gott, und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Seht ihr, er zitiert hier 1. Mose 15, Vers 6, ein Vers, der nicht nur durch die jüdischen Judenchristen bekannt war, sondern er war ihnen ganz besonders bekannt, denn es ist etwas, was in ihrem Kopf steckt. Und es sollte diese Männer und es sollte uns dazu bringen, die Frage zu stellen, wurde Abraham aus Werken oder aus Glauben gerettet? Und die Bibel sagt, aus Glauben. Ich möchte sagen, in Vers 2 seht ihr, wie Paulus auch etwas Wichtiges sagt, nämlich der zweite Punkt, wo es ums Rühmen geht. Wir kommen gleich drauf zurück. Aber es ist ein großes Thema, auch im Römerbrief. Die Idee von Rühmen, von Stolz sein, welches dem Evangelium aus Glauben allein widerspricht. Nun scheint es jetzt damit erledigt zu sein, oder? 1. Mose 15, Vers 6. Gibt die Antwort. Fertig, oder? Abraham ist aus Glauben gerechtfertigt worden. Er ist aus Glauben gerechtfertigt worden und ihm wurde es zur Gerechtigkeit angerechnet. Gibt es da noch Fragen? Haben Leute überhaupt geglaubt, dass Abraham durch Werke gerettet wurde? Ja. Das ist nicht nur Paulus, der hier leere Sachen in den Wind sagt. Ob Paulus die zwei Zitate jetzt kannte, die ich gleich zitieren werde, hatte, weiß ich nicht. Aber es ist in der Kultur der Juden eingebrannt im ersten Jahrhundert. Ein anderer Pastor hat zwei Zitate aus apokryphen Büchern, zwei apokryphe Bücher, die zwischen dem Alten und Neuen Testament geschrieben wurden. Das erste Buch ist das Gebet des Manasse. Das geht aus 2. Jahrhundert vor Christus zurück. Und er sagt, also er sagte, 200 Jahre vor Christus sagte Manasse hier, du hast aber, Herr, du Gott der Gerechten, die Buße nicht bestimmt für die Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben, sondern mir Sünder hast du Buße auferlegt. Seht ihr, der Gedanke von Manasse hier, wer auch immer das Buch geschrieben hat, es ist jetzt kein Teil der Schrift, aber er sagt hier, Abraham, Isaak und Jakob waren in einer anderen Klasse von Menschen. Die mussten keine Buße tun, die haben nicht gesündigt gegen Gott. So waren die, sie haben nicht gesündigt, aber für mich ist Buße notwendig. Das heißt, sie hatten einen anderen Weg der Errettung. Sie wurden durch Werke gerechtfertigt. Und ich werde gerettet durch Buße. Das war das 2. Jahrhundert vor Christus. Das Gebet des Manasse, kein Teil der Bibel. Aber 200 Jahre geschrieben vor dem Brief des Paulus hier. Dann ein anderes Buch, das Buch der Jubiläen. Ein kurzer Ausschnitt davon. Ich übersetze frei. Abraham war vollkommen in seinen Taten vor Gott und war ihm wohlgefällig in Gerechtigkeit alle Tage seines Lebens. Abraham war in seinen Taten vollkommen und gefiel Gott in seiner Gerechtigkeit alle Tage seines Lebens. Und wenn du jemals die Bibel gelesen hast, jemals, dann musst du sagen, wenn das der Glaube im ersten Jahrhundert vor Christus ist, was denken sie sich? Geh mal nochmal zum ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 10 bis 20. Geh mal hin, lass uns mal aufschlagen. 1. Mose 12, wir möchten ein bisschen Abraham euch zeigen, diesen Mann, den Paulus als Vater des Glaubens beschreibt. Den Zustand seiner Seele. Also, 1. Mose 12. Gott hat Abraham aus dem Land der Ur, aus dem Land der Chaldäer gerufen. Es war ein heidnisches Land. Und er hat ihm einfach aufgetragen, ihm zu folgen im Glauben. Wir kommen jetzt zu Vers 10. 1. Mose 12, Vers 10. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Okay, das war das verheißene Land, wo Abraham jetzt war. Jetzt geht er wieder zurück nach Ägypten. Oder geht er nach Ägypten. Und dann heißt es, als er nach Ägypten kam, da sprach er zu seiner Frau, Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist deine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt, um deinetwillen. Seht ihr, was er hier tut? Er sagt, ich habe Angst, sie werden dich töten oder werden mich töten, weil sie denken, du bist meine Frau, denn du schaust einfach so gut aus. Sag einfach, du bist meine Schwester und dann ist alles gut. Er gibt also seine Frau in die Hände eines anderen Mannes. Verdorben! Da ist nichts Gerechtes dabei. Aber wenn du weitergehst, da gibt es noch mehr. Vers 14, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war, natürlich. Und als die Fürsten des Pharaos sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Lies mal zwischen den Zeilen. Und es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Er hat also einen Brautpreis gekriegt für seine Frau. Er hat seine Frau verkauft an einen anderen Mann. Er hat seine Frau verkauft, nicht nur seine Freundin, sondern seine Frau. Und dann Vers 17. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams Willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun, siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Das ist nicht gerecht, das ist nicht heilig. Und es ist ganz deutlich im Zeugnis der Schrift. Also, wir müssen sagen, dass Manasse nicht die Bibel scheinbar gelesen hat. Oder wenn er es gemacht hat, dann hat er viel ignoriert. Auch im Buch der Jubiläen. Das ist sündig, was hier, aber es war nicht alles, was Abraham tat. Wenn ihr weitergeht, 1. Mose 17, der Bericht, wo Abraham ihm versprochen hatte, dass er Kinder kriegt, dann nimmt er nicht seine Frau Sarai, sondern nimmt eine andere Frau, nämlich die Hagar, und bekommt von ihr einen anderen Sohn. Das ist aber nicht der Sohn der Verheißung. Ismael. Abraham war ungeduldig, anstatt einfach auf den Herrn zu warten. Und auf den Sohn zu warten, der zu der Zeit von Gott kommen würde. Er wollte es auf seine Weise tun und nicht auf die Weise, die Gott vorgesehen hatte. Offensichtlich sündig. Also um was geht's? Warum muss der Punkt so betont werden? Abraham und jede andere Person ist nicht sündenlos. Wir haben nur zwei Zeugnisse von Abraham hier, dass er gesündigt hatte. Aber es gab auch noch mehr. Er konnte nicht als gerecht bezeichnet werden, denn er tat diese Dinge. Wenn ihr das Leben Abrahams im Alten Testament lest, dann dann ist es vielleicht ein großer Trost, wenn du deine eigene Sünde kennst, deine eigene Verdorbenheit kennst. Denn Abraham war ein Sünder und ich bin ein Sünder. Wir alle brauchen Gnade. Und das ist das, was Paulus sagt. Das ist sein Punkt. Abraham brauchte die Gnade des Evangeliums Jesu Christi. Er brauchte diese Gnade von dem Evangelium Jesu Christi. Paulus sagt zum jüdischen Leser, das ist nicht neu. Die Bibel bezeugt das. Es ist eine alte Lehre. Es gibt nicht zwei Wege der Erlösung. Es gibt einen. Es gibt keine Errettung außerhalb des Werkes Christi. Es gibt nur Errettung in ihm. Punkt. Und jede Person braucht enorm diese Rettung. Und wenn ihr, dass du das mitnimmst, Christ, möchte ich sagen. Nicht nur, dass du wie Abraham Glauben an Christus brauchst zur Rettung, sondern mach, was Paulus tat und sei gewiss, dass deine lehrmäßigen Überzeugungen aus der Schrift stammen. Alleine aus der Schrift. Prüfe die Lehren anhand der Schrift. Durchsuche die Bibel. Denn wenn es in der Bibel ist, dann kommt es mit der Autorität. Wenn es nicht in der Bibel ist, wenn es nicht aus der Bibel kommt, der Autor Manasseh oder der Theologe heute oder Theologen heute oder Prediger heute sind alle fehlbar. Aber wenn die Sachen, die sie sagen, aus der Schrift entnommen sind, dann ist die Autorität Gottes dahinter. Und Gott schenkt da Klarheit, wo uns Klarheit fehlt. Die Rechtfertigung kommt allein aus Glauben. Und das ist eine Lehre, die in der Schrift begründet ist. Und zweitens, die Falschheit eines stolzen Herzens. Letzte Woche, als wir das Ende von Kapitel 3 betrachtet haben, da habe ich ein wenig darüber geredet, über dieses Rühmen. Und jetzt haben wir es nochmal in Kapitel 4, in Kapitel 3, Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Und dann in Vers 2 heute. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Nun, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, dann hat er was, worüber sich stolz sein kann. Aber nicht vor Gott. Seht ihr, wo Paulus das sagt, da sagt er, dass die Errettung, unser gerechtes Leben vor Gott, nicht mit Werken vermischt werden kann. Er sagt sehr einfach, wenn ein Mann, eine Frau oder ein Kind, wenn sie gerecht sind für ihre eigene Errettung, dann haben sie jedes Recht, auch dafür gerühmt zu werden. Und das ist eine große Sorge von Paulus, dass diese Dinge nicht zusammengehen. Wenn ihr Vers 4 nochmal seht, er sagt, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Das macht Sinn. Der arbeitet, bekommt Lohn. Bist du am Ende deines Arbeitstages müde? Sagst du, der Boss, dein Chef schuldet dir das Gehalt? Ja, natürlich. Du sagst nicht, ich habe so gern gearbeitet den ganzen Tag und ich möchte keinen Lohn. Doch, nein, er soll dich bezahlen. Er soll dir bezahlen, was er dir schuldig ist, oder? Paulus sagt, wenn die Person für ihre Errettung arbeitet, dann, und wenn Gott sie dann, diese Person dann fragt, warum sollst du ins Königreich kommen? Weil ich meinen Platz im Königreich erarbeitet habe. Du schuldest mir diesen Platz, Gott. Und ich möchte, dass ihr versteht, Paulus denkt, dass seine Leser verstehen, dass dieses Rühmen vollkommen unangebracht vor Gott ist. Niemand würde damit einverstanden sein, dass jemand vor Gott stehen sollte und so beten sollte wie der Pharisäer vor Gott. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da. Paulus weiß, dass seine Leser sagen, natürlich kann niemand vor Gott sich rühmen. Das macht nämlich keinen Sinn. Wer kann jemals vor Gott sich so rühmen? Das kann man nicht tun. Und das ist wichtig für Paulus, denn er kennt das Herz der Menschen. Er sagt auch in 1. Korinther 1, 28 bis 30. Glaubt nicht mir, glaubt dem Wort. Paulus schreibt, 1. Korinther 1, 28. Gott hat das Verachtete und Unedle der Welt erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wo zitiert Paulus das? Jeremia 9. Jeremia 9, Vers 23, 24. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Er sagt es nochmal in Epheser 2. Epheser 2, die Verse 8 bis 9, was wir heute in unserer Vergebung Zusprache hatten. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und es gibt andere, wo Paulus das wiederholt. Nochmal, das, was ich euch sage, ist Folgendes. In den Versen 4 und 5 im heutigen Text geht es Paulus um diese Idee des Rühmens, dass Stolz vor Gott für unsere Errettung, dass dieser Stolz uns auf den Thron unserer Errettung setzt. Da sagen wir, ich bin mein eigener Retter, ich habe es verdient reinzukommen, ich tat das Werk, ich sollte in Gottes Gegenwart sein, ich bin gerecht, ich bin der Mann, ich bin die Frau. Öffne die Tür zum Himmel für mich, sonst trete ich sie ein. Lasst mich rein. Guck, was ich gemacht habe. Seht ihr, wo die Finger hinweisen und wohin nicht? Sie deuten auf uns. Das Rühmen. Wenn du durch Werke gerettet bist, dann hast du ein Recht, dich zu rühmen. Dann ist es eine stolze Errettung, die du selbst für dich in Anspruch nimmst. Als eine Trophäe. Für ein Leben, das ewige Leben, eine Trophäe für ein gut gelebtes Leben. Und die Ehre wird aus Christi Hand gerissen. Und Paulus sagt, das passt nicht mit dem Evangelium der Gnade zusammen. Es ist eine Lüge. Eine Lüge, und jeder muss das wissen. Denn jede Person, ob es Abraham war, oder ich, oder du, braucht verzweifelt einen Retter. Und wir haben nur einen Retter, wenn wir unseren Glauben auf Jesus setzen. Was ist nötig für unsere Errettung? Glaube allein. Nichts mehr ist von dir verlangt. Und Freunde, nichts weniger. Niemand anders als Jesus ist und als unser Retter ist in der Lage, uns zu retten. Denn wir haben all die Strafe verdient, mehr als wir tragen könnten. Aber Jesus hang an unserer Stelle. Er verdiente gar nichts und bekam all das, was wir verdient hätten, und er starb unseren Tod. Und dieser Tod ist in ihm getötet worden, damit wir in ihm Leben haben. Stolz ist eine Falschheit vor dem Angesicht Gottes. Und wenn wir auch nur für einen Moment denken, dass wir den Himmel verdienen wegen dem, was wir getan haben, dann berauben wir Gott der Ehre, die er verdient hat. Und dann sind wir gefährlich nahe auf der Straße zu unserer eigenen Zerstörung. Und deswegen glaub allein an Jesus, an ihn allein. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gnade, die wir empfangen haben. danken dir, dass wir wissen, dass wir einen Erretter haben, der für uns gelebt und gestorben ist. Hilf uns, dass wir uns an ihn klammern im Glauben. Dass er der Gerecht sei und der Rechtfertigende. Dass wir ihn Retter nennen können. Dass wir ihn erkennen als unseren eigenen Retter. Himmlischer Vater, wir bitten all das mit dankbaren Herzen im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.